Zoom edition, da da da.
Yeah, might Zoom be edition.
Interesting.
Of Zoom.
Yeah. Wundervoll.
Wow.
Willkommen zurück bei Mildly Interesting, dem leicht interessanten und diesmal über ein Zoom-Meeting gemachten Wissenschaftspodcast. Ich habe gerade vergessen, was wir hier eigentlich machen. Ich bin Caro, das ist Sam.
Hallo, Caro. Caro, was studierst du?
Physik in den Niederlanden.
Cool.
Alleine, weil du bist in Deutschland.
Allein. Ich studiere Deutschland.
Was kam aus deinem Studium raus?
Ja, abschaffen, oder?
Ja.
Eigentlich. Ist überholt, kann man mal lassen.
Alle unsere extremen Patrioten-Hörer sind abgeturnt.
Damn. I will lose so many followers over this, but...
Okay.
Aber bevor wir zu Aliens kommen, erst das viel Wichtigere. Die Schweiz hat 8.752.1134 Einwohner. Wer das geraten hat, letzte Woche, hatte recht.
Okay, ja. Leute, wenn ihr das geraten habt, dann kriegt ihr ein...
Applaus.
Ja. Okay, super.
Und jetzt mein Thema. Und jetzt das Wetter. Das ist übelst awkward über Zoom.
Ja, nein, okay. Und jetzt die Aliens.
Ich wollte diese Woche über was reden, das ich gefunden habe unter dem Thema CETI. C-E-T-I. Communications with Extraterrestrial Intelligence. Was bedeutet das? Wir haben ein paar Spacecrafts, Weltraumfahrzeuge, die so weit entfernt sind, dass wir gar nicht wissen, wo die sind.
Meinst du eigentlich Weltraumfahrzeuge? Da sitzen ja eigentlich Leute drin, oder?
Ja, so Satellitendinger.
Satellitendinger, okay.
Satellitendinger, das ist der wissenschaftliche Name.
Mhm.
Und in der Zeit haben wir uns groß Gedanken gemacht, als wir die rausgeschickt haben. Was, wenn Aliens? Und kann man sie essen?
Ist es vegan?
Ist es vegan, wenn ich jetzt ein Alien esse?
Ich glaube nicht.
Genau, und die bekanntesten da sind Pioneer und Voyager, also Pioneer 10 und 11 und die Voyager 1 und 2, die eben unser Sonnensystem verlassen haben. Pioneer waren sozusagen die ersten und da war groß der Gedanke, was wenn Aliens unsere Spacecrafts finden? Wie können wir denen sagen, wer wir sind? Was sind wir als Menschheit und was sollen wir ihnen erzählen? Und ich beginne erstmal mit kurz, was die Pioneer und was die Voyager sind. Und dann rede ich, wie wir mit den Aliens uns unterhalten haben. Ich komme mir vor wie so eine PowerPoint-Präsentation so im Gymi so. Als erstes mache ich dann das und dann mache ich das. Also zuerst kommen wir zur Pioneer. Die Pioneer 10, die wurde am 2. März 1972 in den Weltraum geschossen. Und es ist das erste Weltraumfahrzeug. Ich habe jetzt Weltraumfahrzeug aufgeschrieben, aber... halt eine menschengemachte Sache, die durch den Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem gegangen ist und hat dann Bilder von Jupiter gemacht und dann eben auch unser Sonnensystem verlassen.
Yay.
Cool, war das Erste, das es jemals gemacht hat. Wir fanden das alle voll cool. Krass. Und tatsächlich war das auch, dass die Bilder von dem Great Red Spot auf Jupiter gemacht haben. Das ist so ein Ding auf Jupiter, das man sehen kann, so ein Kreis. Genau, und es war bis zum 17. Februar 1978 das am weitesten entfernte menschengemachte Objekt. Nach Berechnung sollte das jetzt 17 Lichtstunden, 51 Lichtminuten und 32 Lichtsekunden entfernt von der Erde sein.
Kleine Größenordnung, die Sonne ist 7 Lichtminuten entfernt von unserer Erde. Fun Fact!
Ja, das wusste ich nicht.
Ja, so 8 bis 7.
Genau, und hat eben Bilder von Jupiter gemacht und war generell einfach ausgesendet, um die weiter entfernten Planeten des Sonnensystems zu erkunden und Daten zurückzuschicken. Und das Letzte, was wir von der gehört haben, war am 27. April 2002, wo sich's das letzte Mal zurückgemeldet hat. Und jetzt wissen wir nicht, was es tut. Es ist für immer verloren, aber vielleicht finden Aliens es ja. Als Teil derselben Mission gab es die Pioneer 11. Die wurde am 8. April 1973 weggeschickt. Auch die machte erste Beobachtungen von Saturn und Bilder von Jupiter. Die hat Kontakt gehalten bis zum 30. September 1995. Und man hat so die letzten, über den November von 1995 kamen auch noch mal ein paar Sachen rein, aber nicht mehr viel. RIP Pioneer 11. Und die müsste jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 11 Lichtstunden von der Erde entfernt sein. Genau, und es waren die ersten menschengemachten Raumsonden, die das Sonnensystem verlassen haben. Und dann haben wir Voyager. Voyager 1 und 2, tatsächlich die Voyager 1 wurde nach der Voyager 2 losgeschickt. Sie heißt Voyager 1, weil sie zuerst bei Saturn oder Jupiter sein sollte. Und sie wurde losgeschickt am 8. September 1977 und ist jetzt, das gibt's auf der NASA-Webseite, gibt's einen Live-Ticker, wie weit sie jetzt entfernt ist von der Erde und von der Sonne.
Nice.
Weil die Erde sich ja um die Sonne bewegt, wird gerade die Entfernung von der Erde zur Voyager kleiner, während die von der Sonne zur Voyager größer wird.
Krass.
Weil die Erde kommt gerade in Richtung Voyager. Aber es sind gerade ungefähr 21 Lichtstunden, 4 Lichtminuten und 18 Lichtsekunden. Auch das hat Bilder vom Jupiter gemacht. War zum Beispiel auch der Grund, warum wir wissen, dass dieser Great Red Spot, den Pioneer 10 gefunden hat, ein Hurrikan ist. Yay! Sie hat ganz viele Fun Facts über verschiedene Planeten am äußeren Ende des Sonnensystems zurückgeschickt. Zum Beispiel 3 Monde von Saturn hat es gefunden in 1980. Die sind weggeschickt worden, nicht um sich mit Aliens zu unterhalten. Also so viel Geld haben sie dafür dann auch nicht ausgegeben, sondern die hatten die Mission, sich um Planeten anzugucken und so. Und dann haben sie herausgefunden, dass einer von diesen Monden, Titan, eine dicke Atmosphäre hat mit Stickstoff, so wie unsere. Das ist sehr cool. Und war am 25. August 2012 das erste Objekt in Interstellar Space. Caro, was ist Interstellar Space?
Ist da der Film Interstellar gedreht worden?
Caro, no.
Ja, einfach der Raum, wo keine Sterne sind, keine Ahnung.
Ja, ich wusste nicht genau, wie ich es erklären soll, aber das ist halt der, wo du nicht mehr zu dem Stern sozusagen zugehört, sondern du bist frei zwischen den Sternen.
Ja, wenn die Gravitation der Sterne dich nicht mehr beeinflusst, so nicht nennenswert, I guess.
So hätte ich das jetzt mal gesagt. Voyager 2. Voyager 2 ist vor der Voyager 1 weggeflogen, und zwar am 20. August 1977. Auch das hat einen Live-Ticker. Und ist gerade 17 Stunden, 33 Minuten und 44 Sekunden von der Erde entfernt, Licht in Lichtgeschwindigkeit. Hat auch Daten von Planeten wie Uranus, Saturn und Neptun weggeschickt und dann haben sie die Kamera aber ausgestellt, um Strom zu sparen.
Klimawandel und so. Sorry.
Wir sparen bei unseren Weltraumsonden. Ich meine, der Punkt ist, dass es eben nicht zu Kommunikationszwecken weggeschickt wurde, aber dadurch, dass das ja die am weitesten entfernten Objekte, die wir gemacht haben, von der Erde sind, kamen ganz viele Fragen auf, was wenn Aliens? Dann war halt die Überlegung, und es war auch sehr wissenschaftskommunikatorisch getrieben, so von einerseits eine Frau, die da mitgemacht hat, das ist die Frau von Carl Sagan, oder die Ex-Frau von Carl Sagan. Einerseits ging es natürlich um, wie präsentieren wir uns Aliens, aber auch wie präsentieren wir uns vor uns selbst. Also es war, wer sind wir als Menschheit? Was wollen wir von uns zeigen? Was ist das, was uns ausmacht? Bei der Pioneer-Mission von Pioneer 10 und 11, da gab es so eine Plakette, die war so aus Gold. Ja, dann haben sie sich halt überlegt, was machen sie drauf? Und es war tatsächlich Carl Sagan, seine damalige Frau Linda Sagan und ein Typ, der hieß Frank Drake. Auf dieser Plakette von der Pioneer, da sieht man einmal so einen Wasserstoff. Das ist so eingeritzt in diese Plakette. Und das ist dann einmal Wasserstoff mit so einem Spin-Flip. Also Wasserstoff in der einen Konfiguration und Wasserstoff in der anderen Konfiguration. Und diese Vibration hat eine bestimmte Wellenlänge und die haben sie dann als eine Einheit benutzt. Und andererseits braucht es ja eine bestimmte Zeit. Ich glaube, es sind irgendwie 0,2 Millisekunden oder sowas. Das haben sie dann benutzt für den Rest von den Sachen als die Grundeinheit. Die haben sie dann beschrieben. Also dieser Wasserstoff ist sozusagen, wie sie die Einheiten definiert haben. Wir wissen ja nicht, ob Aliens Zentimeter benutzen.
Wahrscheinlich eher nicht, wenn Amerikaner noch nicht mal Zentimeter benutzen.
Ich meine,
sind sie Aliens? Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das war dann eben sozusagen die Grundangabe. Und dann haben sie 2 Leute drauf und sie wollten eben eine durchschnittliche Frau und einen durchschnittlichen Mann machen, die dann da so stehen. Dann waren die aber so sehr weiß und dann haben sie sich sehr schlecht darüber gefühlt, aber dann war es zu spät.
Natürlich, also, aber natürlich. Was haben die so gemacht, die durchschnittlichen Leute?
Ach so, nee, die haben die einfach so zwei nackten Leute drauf. So.
Ach so, ich dachte, die hätten die ja noch beschrieben. Gisela arbeitet in der Buchhandlung.
Nein, das ist mehr so, sie wollten halt eigentlich, dass der Typ so ein bisschen so ein Afro hat und dann haben sie sich aber dagegen entschieden und dann wollte die Linda, I remember her name. Linda wollte dann die Haare wenigstens braun machen und dann wurde das aber nicht mit reingeritzt und dann sehen die halt blond aus. Aber andererseits stand auf jeden Fall da, dass die meisten Leute sich mit denen identifizieren konnten. Ah ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, aber schlussendlich geht's und alle sind eigentlich mehr oder weniger zufrieden damit. Das andere, was groß an den Menschen war, was wir natürlich blöd fanden, war, die sind halt nackt und es ist schon sehr viel Drama. Und vielleicht sind sie nicht nackt genug oder vielleicht sind sie zu nackt, vielleicht.
Was?
Wir wissen es nicht.
Das ist jetzt das große Problem.
Ja, vielleicht ist es zu sexy.
Oh,
die Aliens,
nein.
Die sehen das und die denken, wow, was für eine pornografische Gesellschaft.
Ja.
Die haben keine Klamotten an.
Die sehen das und dann sind sie schwanger.
Dann haben wir schwangere Aliens und dann was?
Ja.
Scheiße gelaufen. Ist auch sehr lustig, weil die Frau steht da so und dann der Typ, der hat so die Hand oben so, um Hallo zu sagen. Das ist schon klar, dass Aliens wahrscheinlich eher nicht mit einem Handschlag sich Hallo sagen. Ich meine, das ist eben auch mehr auch symbolisch so für die Menschen, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aliens das wirklich sehen? Und was war noch drauf? Da ist noch drauf die Position von der Sonne im Verhältnis zu anderen Sonnen. Dann ist noch das Sonnensystem drauf und die Richtung der Pioneer, also wie die geflogen ist. Weil es ja eben zwei Missionen gab, aber die Plaketten waren dieselben. Stimmt's halt nur für eins von den beiden, aber das ist okay.
Oh Mann, da haben sie ja richtig gespart.
Ja, ich glaube, das ist alles echt sehr symbolisch. Und dann noch die Silhouette der Pionier, falls sie die Größen neben den Menschen nicht verstehen, die da so drauf gezeichnet sind, dass man dann noch die Größe vergleichen kann von den Menschen mit der Größe von der Sonde, damit die so sind so, ah, so groß seid ihr also. Genau. Und gemacht ist es von eben Carl Sagan, Frank Drake und Linda Sagan. Wie ich danach herausgefunden habe, die Golden Record von der Voyager ist auch von denen gemacht. Und die Golden Record ist eben auf den Voyager-Missionen mitgeschickt worden. Es ist so eine CD-ROM, das heißt, da sind auch Bilder und so drauf. Vorne auf die eingraviert sind so Bilder von wieder dieses mit Wasserstoff und der Position von der Sonne im Verhältnis, die auf der Pioneer drauf waren. Und dann ist da noch ganz groß drauf, wie man eine Platte abspielt, damit das Sinn macht, ist dann so eine kleine Bauanleitung.
Mhm.
Ikea. Damit sie auch die Bilder sehen können.
Ja.
Ganz ehrlich, so ein bisschen sieht's aus, habe ich echt gedacht. Und so eine Abbildung vom ersten Bild, was man drauf sehen kann, damit wenn sie das öffnen auf ihrem Alien-Computer, damit sie das dann vergleichen können. Und sagen können, ah ja, ja, richtige Dimensionen. Darauf ist echt viel. Also es sind 115 analoge Bilder. Die sind echt peak. Warte ganz kurz. Ich werde dir den Link nachher als Quelle schicken zu diesen Bildern. Und voll viele von denen sind gecopyrighted, deswegen kann man die gar nicht angucken. Aber manche sind's nicht. Und ich würde dir es einfach so gerne zeigen, weil es gibt ein Bild und es ist einfach grauenhaft.
Oh Gott.
Es ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also manche von denen sind echt so, weißt du, das ist halt Leute, die so den ganzen Tag irgendwelche Sachen machen. Es gibt Bilder von Planeten und von DNA und von Leuten, die rennen und Gebäuden. Und es gibt eins, wo einer so eine Röntgenstrahlung gemacht hat von seiner Hand und dann ist da so ein Typ, der daneben steht und so seine Hand daneben hält, was ich auch übelst lustig finde. Aber ich muss dir das jetzt zeigen. Es gibt eben eins, wo sie zeigen, wie Menschen essen. Damit das auch mal gemacht ist. So sieht das aus.
Also man hat Eiscreme.
Ich finde, das ist einfach...
Was ist da in der Mitte? Ist es ein Käsebrot?
Mhm. Ein Toast.
Aber der hat da schon einmal reingebissen und hat dann das dann auf die andere Seite gedreht, um nochmal reinzubeißen. Okay.
Das sieht aus wie was man so bei so einem Kunststudium mal sehen würde oder so. Bei so einer Ausstellung. Was ist die Menschheit?
Ja, und der Typ, der ins Brot beißt, der sieht halt wirklich aus, als würde so gerade sein Leben an ihn vorbeilaufen, so.
Ja, also das sind so die Sachen, die da so drauf sind. Was machen Menschen? Wie sieht unser Planet aus? Wie sieht unsere Biologie aus? Solche Sachen. Dann 27 verschiedene Musikstücke, die 90 Minuten lang sind, alle zusammen. Und da sind Sachen wie Johnny B. Good, Beethovens Fünfte und Mozarts Zauberflöte. Da ist auch relativ viel so.
Ja, du meinst es doch, es gibt eine Spotify-Playlist davon, oder? Die können wir ja auch mal verlinken.
Oh ja, da kann ich den Link schicken. Und 21 Geräusche, also zum Beispiel Tiere oder Autos oder Vulkanausbruch oder Kinder, die sich unterhalten. So, und das Letzte, was noch dabei ist, ist Begrüßung von Leuten in 55 Sprachen. Das war in dem Buch oder in dem Artikel, den sie drüber geschrieben haben danach, waren sie so, ja, eigentlich wäre es natürlich am einfachsten gewesen, denen einen Übersetzungsguide zu geben, halt nur eine Sprache zu schicken und dann alles andere übersetzt. Aber dann waren sie so, nein, weil eigentlich, dann muss man sich überlegen, welche Sprache man wirklich schickt und für was man nur die Übersetzungen schickt. Und das ist halt dann auch irgendwie blöd. Dann haben sie gesagt, okay, wir lassen die Leute in ihrer Sprache das sagen. Also es gibt auch nicht einen Sprecher, sondern es gibt unterschiedliche Sprecher, die alle eben Hallo in ihrer Sprache sagen. Diese Begrüßungen sind so lieb. Jedes Mal, wenn ich die sehe, wird mein Herz so ein bisschen so, ach. So, ich weiß nicht warum, aber das ist das eine Ding auf der Welt, das mich unglaublich emotional macht. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist so süß. Das ist dann so, ja, wollt ihr vielleicht vorbeikommen? Ich hoffe, ihr kommt bald vorbei. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr schon gegessen? Habt ihr schon gegessen? Gets me every time. Habt ihr schon gegessen? Wie süß ist das denn bitte?
Habt ihr schön geschlafen?
Ja, und so, ich hoffe, wir können uns mal sehen. Wir wünschen euch Frieden. Es gibt voll viele so mit Frieden und so. Und die sind alle auf der Webseite auch. Und, ach, mein Herz. Es gibt auch einen Zusammenschnitt mit so einem Dubstep-Ding drunter. Was? Und wenn ich emotional sein will, dann gucke ich mir das an und bin so.
Süß.
Und dann haben die eben das alles abgeschickt in den Weltraum. Und falls ein Alien das findet und dann mit Hilfe von den IKEA-Anweisungen einen CD-Player baut, haben wir es geschafft, dann können sie das sehen. Was auch noch interessant ist, ist, dass bis die irgendwo hinkommen, wo wahrscheinlich Leben sich entwickeln könnte, aus unabhängig von der Menschheit, ist es schon so lange, dass es irgendwie vorbei ist für uns. Oder der Gedanke ist eigentlich, ja, wenn das jemand findet, dann können die schon Space Travel machen, weil dann sind die von irgendwo anders hergereist, weil die Sonden alleine nicht so weit kommen, dass sie wahrscheinlich von irgendwem entdeckt werden. Das heißt, dass die Aliens vielleicht zu uns kommen müssen, bevor wir... Ja. Auch in meinem Kopf ist so der Gedanke, vielleicht haben die Aliens auch eine Sonde geschickt und dann treffen die sich und die sind beide so unbemannt und dann bonken die aneinander. Bonk. Und das fände ich auch süß. Wie du siehst, ist es sehr populär wissenschaftlich und es geht vor allem um Sentimentalität und die Freude, all daran zu denken, dass Menschheit ein Gesamtes ist und so. Frieden und Glück und Kumbaya. And I love it. And I love it. Das ist eigentlich alles, was man darüber wissen muss. So süß. Ah, mein Herz.
Dann kommen wir zu fremden Lebewesen, zu fremden Planeten. Überleitung.
Yay.
Ich rede nämlich heute über Exoplaneten und wie man sie findet. Oho. Und zwar sind das extrasolare Planeten. Und das heißt einfach nur Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die einen anderen Stern umkreisen. Es gibt auch so Planemos, das sind so planetenähnliche Objekte, die keine Sterne umkreisen, die man aber auch manchmal als Exoplaneten bezeichnen kann. Da gibt es so verschiedene Anforderungen, dass das Objekt irgendwie haben muss. Da gibt es immer so Debatten, das haben wir ja schon in der zweiten Folge geklärt, dass bei Planeten alle sich um die dummen Begrifflichkeiten streiten, aber eigentlich ist es ziemlich egal. Man sucht sie schon lange, aber erst in den 90er Jahren hat man angefangen, Exoplaneten zu finden. Und ich wollte halt darüber reden, wie man das überhaupt macht, weil die sind schon echt weit weg. Und du kannst jetzt nicht in den Himmel schauen und dann sind sie da oder halt mit einem Teleskop schauen und dann sind sie da, sondern man kann sie meistens nur so indirekt finden. Und da gibt es zwei Hauptmethoden. Also es gibt natürlich ganz viele Methoden. Aber mit denen wurden die meisten gefunden. Die erfolgreichste ist die Transitmethode. Oho. Und bei der Transitmethode, da schiebt sich ein Exoplanet zwischen den Stern und die Erde und dunkelt das Licht des Sterns ab. Das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt zum Beispiel Sonnenfinsternis hast. dann schiebt sich ja der Mond zwischen Erde und Sonne und es wird total dunkel. Und wenn das mit einem Exoplaneten passiert, also wenn es einfach zwischen dessen Stern und Erde kommt, dann passiert es ja jetzt nicht, dass der Stern total dunkel wird, aber der Exoplanet sieht dann aus wie so ein ganz kleiner Punkt vor dem Stern. Das hat wirklich diesen Effekt, dass es die Intensität eines Sternlichts verringert. Also nur sehr wenig, aber wir können das messen. Und daraus kann man dann schließen, wie groß der Planet ist und wie der auch angewinkelt ist im Verhältnis zum Stern und wie groß sein Orbit ist, weil sich auch dieser Lichtstrahl dehnt und so, wegen der Verkrümmung des Raums.
Oh, wegen der Verkrümmung des Raums, klar.
Deswegen kann man da auf sehr viele Eigenschaften von dem Planeten schließen und auch die Masse etc. Und das ist wirklich die beste Methode, die wir haben, denn damit wurden bisher 80% der 4000 bewiesenen Exoplaneten gefunden.
Damn, okay.
Das liegt auch teilweise daran, weil unsere Kepler Spacecraft, also das Kepler Observatorium, I guess, Kepler Teleskop, das ist von 2009 bis 2018 war das aktiv und hat da diese Transitmethode benutzt. Das ist halt dieses Haupt-Teleskop, das wir dafür benutzt haben. Und deswegen macht es dann Sinn, dass es dann die Hauptmethode ist, die wir benutzen. Das wurde, wie gesagt, 2018 eingestellt, aber wir kriegen jetzt noch Daten davon. Also es ist auch einfach eine riesige Datenmenge, dass wir einfach immer noch daran am Hantieren sind. Also deswegen kommen halt immer noch weitere Funde von Kepler.
Ich meine, das ist irgendwie cool. So, wir haben so viele Daten. Du musst gar nichts Neues erfinden. Du musst einfach nur die Sachen, die es schon gibt, noch analysieren und boom, du kannst voll die krassen Sachen rausfinden, weil es wartet nur auf dich.
Dann gibt es noch eine zweite Methode, die ich erklären will, und zwar zu Deutsch heißt sie Radialgeschwindigkeitsmethode, aber wie sie oft auch im Englischen genannt wird, was ein geiler Name ist, die Wobble Method. Wobble. Wobble Methode. Genau.
Drop the bass. I'm done.
Wenn man ja sagt, ein Planet umkreist einen Stern, ist das immer eine Vereinfachung. Weil es gibt keine einfachen Sachen. Du kannst nicht einfach einmal was sagen und es war, sondern es muss immer dieses Well, actually, das ist nicht so. Und zwar ist es ja erstens kein Kreis, sondern eine Ellipse. Und außerdem umkreisen beide, also wenn man überhaupt umkreisen sagt, dann umkreisen sie halt einen gemeinsamen Schwerpunkt der Masse. Und der ist halt näher an dem Stern, weil der ja deutlich mehr Masse hat. Und deswegen wobbelt der Stern so ein bisschen drumherum, während es halt von Weitem so aussieht, als ob nur der Planet umkreisen würde. Wenn das gut genug wobbelt, also wenn es sich sichtbar genug um den Massenschwerpunkt dreht, dann kann man den Doppler-Effekt erkennen. So, ganz kurz, was ist der Doppler-Effekt? Das ist einfach so, dass wenn sich ein Stern oder etwas mit Licht auf uns zubewegt, dann sieht er ein bisschen blauer aus. Und wenn er sich wegbewegt, dann sieht er eher so rötlich aus. Das liegt daran, dass sich die Frequenz des Lichts verschiebt mit der Bewegung. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, alles im Detail zu erklären, aber das ist derselbe Effekt, der dafür sorgt, dass wenn ein Auto sich von einer Person wegbewegt, ja, genau, dann kommt dieses Miau, weil sich die Frequenz des Tons verschiebt. Und das ist sozusagen das Gleiche, nur mit Licht. Das ist nicht ein super großer Unterschied, diese Blau- oder Rotverschiebung, aber es ist halt eben groß genug, um es zu messen, weil wir mittlerweile einfach super präzise Lichtmessgeräte haben.
Mhm.
Und to keep in mind, diese Methode funktioniert übrigens aber nicht, wenn das Planetensystem komplett senkrecht zur Erde steht, weil dann bewegt sich ja kein Stern auf uns zu, sondern geht nur nach oben und nach unten und das war's. Und dann gibt es keinen Doppeleffekt und dann hat man den Salat.
Es gibt keinen richtigen Wobble für uns.
Kein Wobble, ja. Ja, wie gesagt, da misst man halt auch nicht den Planeten selber, sondern die Effekte auf das zugehörige Planetensystem. Deswegen lässt sich dann da weniger über diesen Planeten überhaupt sagen. Nur eigentlich, dass er da ist. Und man kann so ein bisschen die Masse bestimmen, aber jetzt nur so die Untergrenze der Masse. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ja, das sind die zwei Hauptmethoden. Dann noch ein kleiner Fun-Fact am Ende.
Fun-Fact.
Ich habe mal gegoogelt, was ist der erdähnlichste Planet? Hoho, Aliens? Fragezeichen.
Vielleicht können die unser kleines Ding lesen. Mhm. Aus der Plakette.
Einer der Kandidaten, das habe ich jetzt gesehen, einen Artikel von April letzten Jahres. Da hat man einen Planeten gefunden namens Kepler 1649c. Sehr schöner Name.
Geiler Name.
Wie Kepler schon sagt, ist das von den Daten vom Kepler-Teleskop deswegen mit der Transitmethode gefunden. Der umkreist einen roten Zwerg. Das ist ein bestimmter Stern. Der ist halt klein und rot und deswegen roter Zwerg. Und der ist 300 Lichtjahre entfernt von uns. Das ist schon etwas weit weg. Zur Größenverhältnis der nächste Stern neben unserem Sonnensystem ist 4 Lichtjahre entfernt. Proxima
Centauri.
Ja, Proxima Centauri, genau. Und deswegen ist 300 Lichtjahre schon weit weg. Und ein Jahr für diesen Planeten sind 19,5 Erdenjahre. Also ich bin mindestens ein Kepler 1649c Jahr alt. Und ein bisschen. Wow.
Yay. Alles Gute zum ersten Geburtstag.
Dankeschön.
Haha, bitteschön.
Und der ist in der habitablen Zone, also wo Leben entstehen könnte, halt einfach im Vergleich zu der Entfernung von Planeten und Sternen. Außerdem ist er auch so 1,06 so groß wie die Erde, also ziemlich ähnlich, und kriegt 75% der Sonnenenergie oder Sternenergie dessen Sonne ab. Deswegen ist man da relativ optimistisch, was einen Planeten angeht, wo Leben entstehen könnte. Das Problem ist da wieder mal, dass man selten Informationen über die Atmosphären bekommt. Und die ist auf jeden Fall ausschlaggebend, weil kann sich da überhaupt Wasser bilden? Aus welchen Gasen ist die Atmosphäre? Gibt es überhaupt eine Atmosphäre? Denn manchmal ist es ja auch so, dass wenn ein Planet zu nah an der Sonne ist, kann man das sich so vorstellen, dass sie Gravitation sozusagen die Atmosphäre abschürft. So war das zum Beispiel beim Mars. Und ja, das ist einfach nur ein kleiner Fun-Fact. Es gibt noch mehrere Planeten, die erdähnlich sind, aber das war jetzt einfach mal ein Beispiel. Und damit sind wir, glaube ich, schon wieder mal fertig. Was haben wir gelernt, Sam?
Wir haben gelernt über die zwei verschiedenen Wege, mit denen wir mit Aliens kommunizieren. Wir haben gelernt über Exoplaneten und wie wir sie bestimmen. Einmal mit der Transitmethode und einmal mit der Wobbelmethode.
Wobbel, wobbel, wobbel. Und wir haben gelernt, dass Zoom-Meeting-Aufnahmen immer ein bisschen komisch sind.
Ja.
Ja, wir wollten einfach nicht noch mal Pause machen. Deswegen vergebt uns für diese. Ich fand's aber eigentlich okay, also.
Ja, wir haben Knowledge geteilt.
Mhm.
Wir haben Wissen und Freundschaft für groß und klein.
Okay. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Einen schönen Meidli-Mittwoch.
Hashtag verkrabbte Woche.
Mann, es gibt einen Test morgen. Über die Transitmethode. Da müsst ihr ja ein paar eigene Exoplaneten bestimmen.
Wir haben so viel Daten rumliegen. Nimm dir einfach irgendwelche und finde einen Exoplaneten.
Bye.
Servus. Ja,